Herzlich willkommen zu Sprechzeit Kultur, der Podcast aus Ibbenbüren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sprechzeit Kultur. Mein Name ist Martin Löcherbach und ich bin heute zu Gast bei Dagmar Schnittger, der Leiterin der Stadtbücherei Ibbenbüren. Dagmar, wir kennen uns schon recht lange, wir duzen uns. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne.
Dagmar, vor über 2000 Jahren hat der römische Politiker, Philosoph und wohl berühmteste Redner Roms, Marcus Tullius Cicero, gesagt: Ein Raum ohne Bücher ist wie ein Körper ohne Seele. Ein Raum ohne Bücher ist wie ein Körper ohne Seele. Also wenn das stimmt, und ich finde den Satz ziemlich einleuchtend, dann befinden wir uns gerade, glaube ich, am wohl beseeltesten Ort der Stadt. Denn mehr Bücher als hier dürfte man im Umkreis wohl kaum finden, oder?
Kann ich nur zustimmen. Ja, ja, das ist schon, merkt das auch, wenn man hier reinkommt, dieser Ort ist einfach ein toller Ort. Es ist schon ganz ein anderes Ambiente. Ja. Also ich bin ganz gerne hier. Ich bin sehr gerne beseelt. Das ist ein tolles Wort.
Wie viele Bücher habt ihr hier?
Ja, Bücher haben wir so 36.000, aber wir sprechen eigentlich gar nicht von Büchern, wir sprechen immer von Medien, weil wir noch ein bisschen mehr haben als nur Bücher, ne?
Was denn?
CDs mit Musik und Geschichten, wir haben Filme, mittlerweile auch auf Blu-ray, wir haben ganz viele Robotik-Tools, die wir angeschafft haben im Makerspace, aber auch sowas wie Strommessgeräte, die wir ausleihen, wenn man wissen will, was man für einen Stromverbrauch hat. Tonys, das sind so Figuren, wo man mit Geschichten hören kann, also das ändert sich ja eine ganze Menge. Wir hatten vor einigen Jahren noch Kassetten oder Videos für die Älteren, ja, die gibt es hier nicht mehr, das ist also schon Mediengeschichte.
Ja, ja.
Ja, ja, und im Gaming-Bereich ändert sich ja auch eine ganze Menge. Ja. Die Konsolen wechseln da ja fast jährlich. Das ist schon enorm, wann es immer wieder neue Sachen gibt.
Das heißt rund 45.000 Medien, oder?
Genau, rund 45.000 Medien.
Also sprich, jeder Ibbenbürner, jede Ibbenbürnerin kann gleichzeitig hier was ausleihen, theoretisch.
Ja, was auf jeden Fall, weil es kommt noch was dazu, die sind in diesen Dingen gar nicht drin. Wir haben auch noch digitale Angebote, also sogenannte E-Medien, die kommen noch dazu. Und gerade in diesem Jahr war das eine ganze Menge, dass wir neue Sachen angeschafft haben. Wir hatten Ende letzten Jahres so 30.000, da sind jetzt noch ein paar Tausend dazugekommen, im Verbund mit einigen Bibliotheken aus dem Münsterland, die von E-Zeitschriften, E-Audios, aber eben halt viele E-Books auch zum Lesen. Das ist hat in der Corona-Zeit war das, wo wir geschlossen haben, natürlich auch eine Quelle an Büchern zu kommen, ne, für unsere Leser.
Achso, das heißt, man kann online quasi das runterladen, oder wie funktioniert das?
Genau, das ist eine Ausleihe. Man lädt sich die runter, wenn man einen Ausweis der Bibliothek hat, dann kriegt man den Zugang dafür und kann sich kostenlos die Sachen runterladen im Prinzip.
Ausweis, wie ist das einfach, sich einzuholen?
Ja, also inzwischen kann man auch viele Sachen online, digital machen. Man muss sind dabei eine Anmeldung und einen Datenschutz natürlich unterschreiben. Mhm. 3 Euro für die Erwachsenen für die Anmeldekarte und 20 Euro ist die Jahresgebühr. Ja. Also das kann man entweder hier vor Ort machen oder eben teilweise auch von zu Hause aus. Wir schicken dann die Formulare inzwischen per Mail.
Ja.
Und die Kinder sind komplett kostenlos.
Ah, ja. Das heißt, das geht auch relativ schnell.
Ja, innerhalb von einer halben Stunde ist der Ausweis fertig.
Wie viele Leute habt ihr so im Jahr?
Wir haben insgesamt 5.000, wie wir immer sagen, aktive Nutzer. Also das heißt, die ihren Ausweis auch mindestens einmal im Jahr benutzen und ausleihen.
Mhm. Ist das so eine Auslastung, was ihr schaffen könnt? Oder?
Das schaffen können wir das schon. Und wir würden uns freuen, wenn das ein bisschen mehr werden würde, klar.
Ja,
wobei wir nicht alle, die hier hinkommen, haben auch einen Ausweis. Weil einen Ausweis braucht man nur, wenn man was mitnehmen möchte. Als Ort haben wir uns ziemlich entwickelt. Das ist durch Corona natürlich ein bisschen zurückgegangen. Die Leute können ja auch reinkommen, ohne dass sie irgendwie einen Ausweis haben. Wir haben freies WLAN, wir haben Arbeitsplätze. Ganz viele kommen auch hier, um zu arbeiten, um die Atmosphäre, das Beseelte der Bibliothek zu nutzen und die Ruhe. Es ist keiner da, der sie stört. Egal ob Schüler, Schülerinnen, Erwachsene, Lehrer. Wir haben einzelne Lehrer, die kommen, weil sie kein Arbeitszimmer haben. Sprachtandems, wie ich sie immer nenne, also Ehrenamtliche, die den Flüchtlingen oder Zugezogenen, die die deutsche Sprache lernen wollen, unterstützen beim Sprachenlernen. Sie haben hier Zugriff auf alle möglichen Lehrmaterialien oder Bücher zum Deutschlernen und dann sitzen die hier im Arztbereich und lernen und schulen und coachen diejenigen.
Ja.
Da haben wir auch ein paar.
Ja. Zurzeit geht das natürlich nur eingeschränkt, also aber ihr habt geöffnet. Also man kann hier.
Also schon wir haben ganz normal geöffnet, ja. Und ausleihen, das merken wir schon. Natürlich sind die Besucherzahlen zurückgegangen. Wir haben auch eine Regelung über Einlassregelung aufgrund der Quadratmeter, dass natürlich nicht 100 Leute gleichzeitig reinkommen können, ne, über so Körbe. Hm. Und die Leute nehmen mehr mit, weil sie eben halt nicht wissen, ob wir nächste Woche noch aufhaben. Das weiß man ja nicht. Es ändert sich ja jetzt jede Woche irgendwie was. Doch, aber wir können, es ist alles ausleihbar.
Ja, super. Und man kann aber auch online von zu Hause erstmal gucken, was da ist.
Genau, wir haben eine Internetseite, www.stadtbücherei-ebenbüren.de. Da kann man gucken, was wir haben. Also alles, was wir ausleihen können, ist dort erst auch erfasst. Und da kann man auch zugreifen auf die digitalen Angebote und schon mal gucken.
Und man sieht auch direkt, was schon ausgeliehen ist. Das heißt, man kommt dann nicht umsonst.
Und genau, man sieht, was ausgeliehen ist. Und die, wenn man auf ganz Nummer sicher geht, dann ruft man vorher an, ob das irgendwie da ist. Ja. Das machen auch einige.
Wie ist denn das, wenn ihr irgendwelche Bücher nicht da habt, die man vielleicht nicht anschaffen will? Kann man das hier auch bekommen? Oder?
Ja, wir haben zum einen so eine, kann man einen Anschaffungsvorschlag machen, sicherlich. Wir haben einen Medienetat von der Stadt, der uns zur Verfügung gestellt wird. Das ist jetzt nicht so viel. Wir haben einen Förderkreis, der uns unterstützt, einen eigenen Verein, der uns quasi finanziell auch unterstützt und dann auch nochmal einen Geldbetrag gibt, damit wir Sachen anschaffen können. Mhm. Wir gucken natürlich schon, ob das, wir können nicht eine Kunstausgabe von 100 Euro anschaffen, die nur einmal ausgeliehen wird, sondern da gucken wir schon, passt das in den Bestand. Und ansonsten gibt es eine Institution, also so eine Regelung Fernleihe. Okay. Wir können aus allen deutschen Bibliotheken Sachen ausleihen, wenn es die in der Bibliothek gibt. Das wird gerade jetzt in dem Dezember, Januar viel gemacht von den Schülern, die die Facharbeiten schreiben, wenn sie speziell Thema haben wollen, ne, die bekommen dann und bestellen sich für ihre Facharbeit was. Aber wir haben auch einige Studierende, Erwachsene, die Weiterbildung machen, die sich bei uns eben halt regelmäßig was über die Fernleihe bestellen oder wirklich den einen oder anderen, der wissenschaftlich arbeitet, der bestellt sich natürlich diese Literatur über die Fernleihe.
Mhm. Apropos Bücher, ich habe eine Zahl gelesen, da wurde mir schwindelig, und zwar gibt ja der Börsenverein des Deutschen Buchhandels jedes Jahr Zahlen, Statistiken bekannt, unter anderem eben auch, wie viele Bücher pro Jahr in Deutschland erscheinen, und ich dachte, da wäre eine Null zu viel, aber es stimmt. Im letzten Jahr, 2019, sind in Deutschland insgesamt 70.395 Bücher veröffentlicht worden. 2007, der Spitzenwert, der lag sogar bei 86.000 Titeln, also sagen wir mal 70.000 Bücher im Jahr, das sind über 190 am Tag. Sag mal, sorry, aber wie wählt ihr aus, welche Bücher ihr anschafft?
Also die Auswahl, das heißt bei uns in den Bibliotheken Lektorat, also derjenige, wir haben verschiedene Bereiche. Ja. Es gibt also Kolleginnen, die sind für den Bereich Filme zuständig, einige für den Bereich Gaming, wir haben es erstmal aufgeteilt. Mhm. Und bei den Büchern eben halt Sachbücher und Kinderbücher. Wir fahren zu Messen, die Buchmesse hat ja leider jetzt wegen Corona nicht stattgefunden, oder zu anderen Messen. Eine Buchmesse ist ja einmal Frankfurt und Leipzig. Nehmen wir teil an einer Lektoratsinitiative von einem speziellen Anbieter für Bibliotheken, die also uns Buchbesprechungen schicken. Ja. Lektoratsdienste, und da werden also Bücher empfohlen, und wir kriegen schon mal den ersten Hinweis. Mhm. Dann haben wir in bestimmten Bereichen, die bei uns in der Bibliothek, als öffentliche Bibliothek, speziell für Ebenbüren, wo wir sagen, das geht immer, da haben wir sogenannte Abos, Standing Order, also da kommen Bücher wie im Abo immer regelmäßig für eine Summe im Jahr, da brauchen wir gar nicht nachgucken, also bei den Reiseführern zum Beispiel, das ist der Bereich, der bei uns immer noch stark geht, also wir haben die Älteren, die dann auch einen Reiseführer mitnehmen, da haben wir so ein Abo, da trifft eine Stelle eine Vorauswahl, und wir kriegen die Bücher automatisch, und ansonsten gucke ich mir im Buchhandel Sachen an, im Internet recherchiere ich kriege regelmäßig Verlagsprospekte von den Neuerscheinungen, wo ich gucke, okay, das ist was, im Jugendbereich haben wir klar bestimmte Serien, und da haben wir auch junge Leute, die dann da gucken, dass das eben passt.
Aber du brauchst schon, man braucht schon ein Gespür dafür, ne? Was die Leute hier gern lesen, was angesagt ist.
Oder? Ja, das ist, ich kann mich erinnern, als ich hier angefangen bin, hatte ich im Bereich Romane eine sehr gute Besprechung gesehen, und ich habe das Buch auch in der Hand gehabt von Scherpenpark, Alina Bronski, war damals ihr Erstlingswerk, und ich habe gedacht, boah, das ist Wahnsinn. Und das ist inzwischen verfilmt worden. Die hat einen Buchbestseller nach dem anderen geschrieben, und so, da kann ich mich dran erinnern, weil das so eins meiner ersten Sachen war. Man muss dann so ein Gespür entwickeln, bin auch für neue Autoren. Und da freut mich das immer, wenn das dann so klappt.
Fragen Leute auch so, was empfehlen sie oder was gibt es denn? Oder ihr präsentiert ihr das auf besondere Weise?
Ja, manche stehen dann da, ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll. Und dann, machen schon Beratung in dem Bereich. Cool. Dann frage ich immer, was sie lesen oder was sie interessiert. Oder die nehmen, dann wollen dann Bücher für einen Partner mitnehmen und wissen auch so gar nicht. Also da muss man schon ein bisschen rauskitzeln und dann kann ich gezielt eben halt für die Sachen, die mich interessieren, Sachen auch empfehlen. Okay. Also ich habe eine Kollegin, die ist eben halt für die Krimis zuständig. Ich lese gerne, was weiß ich, historische Romane, Biografie. Thriller sind mir zu blutig, sag ich mal. Das macht immer eine Kollegin. Und dann haben wir welche, die sind für den Hörbuchbereich, wo die wissen auch. Und wir teilen uns das natürlich auf.
Okay. Und dann habt ihr einen festen Etat und dann könnt ihr aber völlig frei entscheiden.
Wir können völlig frei entscheiden. Also da redet mir keiner rein. Wir hatten vor etlichen Jahren gab es diese Neuauflage von ich glaube, Mein Kampf, also diese Geschichte mit der Erläuterung.
Die kommentierte Ausgabe.
Da habe ich klar gesagt, wir sind eine öffentliche Bibliothek und das war so teuer, wenn das jemand wissenschaftlich betreiben will, soll das irgendwo hinbestellen, das habe ich nicht angeschafft. Also oder bestimmte Autoren würde ich auch nicht anschaffen oder bestimmte Richtungen. Also das kann ich auch gar nicht. Zwar müssen wir irgendwie den Zugang zu Informationen oder freien Zugang gewähren, wie das so immer schön heißt, aber ich muss ja nicht alles anschaffen, das kann ich auch gar nicht.
Ja, bei 70.000 Büchern im Jahr wird es eng.
Ja, genau.
Beim Börseverein war noch ganz interessant, du hast das im Grunde genommen auch schon angerissen, da könnte man wahrscheinlich noch ganz viel darüber erzählen. Es gibt in Deutschland circa 4.900 kommunale Bibliotheksstandorte. So im Durchschnitt haben die 400 Quadratmeter Fläche, 30.000 Medieneinheiten und 18 Stunden pro Woche geöffnet. Ihr seid, glaube ich, 26 Stunden in der Woche.
Ja, wir haben 26.
Und habt wahrscheinlich ein bisschen mehr Fläche.
Ja, wir haben 800.
Okay, und 45.000 Medien. Aber trotzdem seid ihr so im Grunde genommen eine ganz normale Bibliothek, wenn man die Zahlen anguckt. Nur wenn ich sehe, was du eingangs schon angerissen hast oder was ihr alles macht, dann ist das weit mehr als Durchschnitt, glaube ich.
Ja, das ist auch so. Ich gebe immer so gerne an, die Stadtbücherei Hilden hat ungefähr, Hilden hat die gleiche Einwohnerzahl wie Ebenbüren und ist Bibliothek des Jahres geworden vor, ich glaube, 4-5 Jahren. Wenn dann irgendwie jemand sagt, vergleiche das immer gerne, weil das eben wirklich vergleichbar ist von den Einwohnerzahlen, die haben das Doppelte an Personal wie wir. Wenn ich das hätte, könnte ich auch eine Menge mehr machen. Ja. Also das ist schon, schon, wir machen bestimmte Dinge einfach nicht, die Bibliotheken machen können und müssen genau gucken. Ne, dann, wir haben Standing Order, wo wir eigentlich lieber frei wählen würden. Das ist also aus zeitlichen Gründen auch gar nicht möglich. Und auch an Veranstaltungen ist es dann grenzwertig.
Naja, aber es klingt, ihr macht ja eher wahnsinnig viel. Also ihr hattet früher, was weiß ich, gab es den Sommerleseklub, da sind meine Kinder immer hingetigert.
Genau, den gibt es immer noch.
Bücher gelesen hatten, dann Punkte kriegten und so.
Ja.
Aber das ist ja lange nicht alles.
Nee, also wir haben durch den Medienkompetenzrahmen NRW, also diese Vorgabe, dass in Schulen auch Medienbildung stattfinden soll, haben wir gezielte Angebote dazu gemacht für die Schulen. Und das hat dazu geführt, schon im letzten Jahr, dass wir ganz viel mehr Schulklassen haben. Im Prinzip habe ich von allen Ebenbürner Grundschulen zumindest die dritten, vierten einmal hier. Und wenn man das sich ausrechnet, das Jahr hat nur 52 Wochen. Jeder Termin dauert mindestens 60 bis 90 Minuten. Ja. Das wurde schon ein bisschen knapp. Also das kann ich alleine gar nicht schaffen oder mit dem geringen Personal. Da muss
Kriegen
man echt
die dann
gucken.
Gezeigt, wie das geht? Oder wie man Bücher, wie man recherchiert? Also oder was alles. Macht ihr mit denen?
Also wir haben inzwischen eine Einführung nicht mit einem Arbeitsblatt, so wie früher, sondern mit einem Tablet. Die Aufgaben sind in einer App verarbeitet, die wir vom Land zur Verfügung gestellt bekommen, die heißt Biparcours und damit haben wir quasi eine Einführung gemacht. Die Kinder werden dann durch die Bibliothek geleitet mit Fragen und Suchquiz und Aufgaben und dann gleichzeitig müssen sie noch recherchieren und gucken, dass sie ein Buch finden oder vielleicht mal einen Satz einlesen in das Tablet, damit sie das auch gleich lernen. Ja. Oder wenn wir quasi wir lesen auch mal ein Bilderbuch vor oder in Kombination mit einem App oder Kamishibai und dann müssen die Kinder mal was in der Bibliothek suchen, sodass sie spielerisch die Bibliothek erkunden und ab ältere Klassen machen wir natürlich schon steigernd richtig spezielle Rechercheeinführungen oder wie kann man aus Büchern Sachen entnehmen, was ist ein Inhaltsverzeichnis oder ein Personensachverzeichnis oder sowas in der Art.
Also schon das Ziel, dass jeder Bürner Schüler und Schülerin einmal hier war und das kennengelernt hat.
Das ist das Ziel. Das klappt auch schon. Ich glaube, so langsam haben sie eben die Bücherei alle besucht.
Ihr hattet ihr habt ja sonst in Nicht-Corona-Zeiten auch immer so eine Leseecke, da wird samstags immer vorgelesen.
Ja, genau.
Könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht machen, aber.
Das ist ja der Ohrenbär, der ist ja schon über 15 Jahre hier, dass samstags hier ehrenamtliche Vorlesen für Grundschulkinder und Kindergartenkinder.
Ja.
Ja, das haben wir in Corona-Zeiten. Ab März ist das im Prinzip geschlossen, eingestellt worden. Wir hatten zu vom Freitag, den 13. März bis Mitte Mai.
Ich erinnere mich.
Und da haben wir gesagt, wir fangen das erst gar nicht wieder an, weil es zu gefährlich ist. Die älteren Vorleser, das sind Risikogruppen, das kann ich nicht verantworten. Und sind dann angefangen, digitale Angebote zu machen. Lesekids Spezial haben wir entwickelt mit dem Stadtmarketing. Samstags wird immer gestreamt, also quasi live gezeigt.
Ja.
Das hat auch was mit den Rechten und Urheberrechten und Verlagsrechten zu tun. Und dann lesen die ehrenamtlichen Vorleser, wir nehmen das auf und dann wird das samstags gezeigt.
Das heißt auch nur, man muss diese Gunst der Stunde dann nutzen, um
Bei dem, samstags? Ich sag mal, 90% der Sachen kann man nur an dem Samstag sehen. Das eine oder andere, je nachdem, wie die Rechte sind, ist auf unserem YouTube-Kanal, kann man nochmal sehen und sich anschauen. Aber ansonsten samstags um 11 über ipstream.de kann man dann zuschauen.
ipstream.de,
genau.
Okay, 11 Uhr nach dem Frühstück,
11 Uhr.
Super. Ihr habt auch Vorleser, die unheimlich schauspielerische Qualitäten haben, also Autoren, die vorbeikommen. Da gibt es den Simak Büchel.
Genau, Simak Büchel ist schon seit 2008 regelmäßig mindestens einmal im Jahr da, manchmal sogar zweimal im Jahr.
Ja.
Der ist eigentlich kein Vorleser in dem Sinne und Autor, ist Geschichtenerfinder. Und das gleichzeitig hat er ein großes schauspielerisches Talent und nimmt die Kinder total mit.
Ja.
Der ist im Frühjahr jetzt hier gewesen, eine Lesereise inzwischen 3 Tage an 6 Schulen, sechs Lesungen und verschiedenen Schulen, dann fährt er eben halt durch die Schulen und liest, weil die Nachfrage entsprechend stark ist oder eben halt zum Vorlesetag im November, musste jetzt leider ausfallen, aber der wird stark nachgefragt und ansonsten gucken wir, was die Schulen sich wünschen, holen auch mal den ein oder anderen Autor.
Das heißt, die Lehrer können sich an euch wenden, ihr organisiert das sogar für die und kommt mit dem Autor dann in die Schulen. Und
Weil ich keine Zeit mehr habe, das hier zu machen. Früher lief das hier, aber wenn jetzt kommt, geht er in die Schulen.
Ja.
Die Wünsche können an mich gerichtet werden, klar, dann gucke ich immer, ist das jemand, den ich unterstützen würde? Es gibt Autoren, die gute Bücher schreiben, aber nicht unbedingt gut vorlesen. Das hat dann nichts mit Lesemotivation und Förderung zu tun.
Ja, ja.
Da gucke ich schon genau.
Ja, ich habe von dem auf YouTube was gesehen, das Buch Projekt Memesis.
Genau, sein neues.
Wirklich,
beim Südpol Verlag jetzt ganz...
Richtig gut, das lohnt sich, das anzugucken.
Einfach mal reinhören.
Ja, es ist ja, wenn man hier reinkommt, sieht man gleich rechts eine gemütliche Leseecke, dann Sofas, wo man sitzen kann. Du hast eben schon gesagt, im Moment geht das halt alles nicht, aber ihr habt das ziemlich innovativ gelöst, glaube ich.
Ja, wir haben vor einiger Zeit, schon fast 3 Jahre her, ein Makerspace eingerichtet auch und haben also bestimmte Ecken so eingerichtet, dass man sich auch zurückziehen kann. Der Makerspace ist mehr für kreative Sachen. Wir haben einen Schwerpunkt Technik.
Makerspace, was klingt nach Baumarkt, oder?
Genau, Space so als Ort und Make eben halt, um irgendwas auszuprobieren, zu machen. Wir bieten den Ort und die Gerätschaften, sagen wir, wir haben einen 3D-Drucker, wir haben ein Gerät zum Dias digitalisieren, wir haben inzwischen 2 Plotter. Wir stellen im Prinzip das Gerät und den Raum und auch eine Kurzanleitung, wie man das macht. Aber wir sind nicht dafür da, den Leuten ihre T-Shirts zu bedrucken oder was aus dem 3D-Drucker für sie fertig zu machen oder auch zu konstruieren. Das müssen die Leute selber machen und wir unterstützen einfach nur bei der Umsetzung.
Also ihr bietet den materiellen Rahmen und Hilfe dabei und dann kann man es selber machen.
Dann kann man das selber machen.
Cool.
Wir haben so Anleitungen geschrieben, Schritt für Schritt.
Ja.
Und als Ort der Vernetzung auch mit anderen, die Interesse haben, irgendwie was zu machen, das ist jetzt im Moment alles gesperrt wegen Corona leider.
Ja.
Aber ansonsten hat sich das hier so ein bisschen so als Ort etabliert zum Treffen und zum Quatschen. Es wird ja immer alles digitaler und von Banken oder Versicherungen ist alles irgendwie übers Internet. Aber hier ist auch nur so ein Ort, um Gespräche zu führen und sich zu treffen.
Ja.
Das ist gut angenommen worden. Ein bisschen zurückgefahren natürlich jetzt, klar. Aber ich hoffe, dass wenn Corona vorbei ist, dass sich das wieder in die Richtung als Treffpunkt, ein sogenannter dritter Ort, wie das genannt wird, neben dem Zuhause, Wohnzimmer oder in anderen Räumen, in Cafés, ist das hier so ein Ort.
Aber dann ist der Begriff Stadtbücherei eigentlich fast gar nicht mehr zeitgemäß, wenn ihr so umfassend Angebote macht.
Wir haben schon mal darüber diskutiert, auch in der Politik, ja. Ob es nicht irgendwie Mediothek, es gibt auch Bibliotheken, Bibliothek ist ja der Oberbegriff, so. Aber der Begriff Stadtbücherei hat sich eigentlich etabliert, müssen eine Menge Geld investiert, um alles zu ändern von Logos und Schriftstücken und sowas. Und Stadtbücherei ist okay, das ist der Name, aber der Inhalt ist... wer weiß, wo wir in 10 Jahren sind. Hm, aber ne, manche sprechen jetzt Medienzentrum, Stadtbücherei oder was dafür. Also das ist für mich nur ein Name. Ja, also das hat sich inzwischen bei vielen Menschen im Kopf ist schon eine Veränderung. Die Stadtbibliothek ist oder Stadtbücherei ist modern und macht andere Dinge. Das, das hat geklappt.
Ja gut, solange der man
Name
das weiß.
Ist dann, der Name ist dann
sind sonst mir egal. Sonst müsste in 10 Jahren wieder ändern.
Und ja, genau.
Wer weiß,
was da noch kommt.
Ja, genau. Was ist denn dein Lieblingsprojekt? Ist das dieses Makerspace, dieses selber Dinge tun, ausprobieren oder?
Ja, ich hatte in der Schule schon, als ich vor 35 Jahren Abi gemacht habe, gab es die ersten Informatik-AGs. Da war ich als Mädchen eine der wenigen, die da mitgemacht hat. Klar, das ist so, technische Dinge waren mir jetzt nicht fremd. Aber mein Ding ist eher so dieses Umsetzen im Rahmen vom Medienkompetenzrahmen NRW mit den Schulen, die Zusammenarbeit, da neue Dinge zu entwickeln, die Lehrer zu unterstützen. Und ich habe in den letzten Jahren auch schon ganz viele Lehrerfortbildungen hier gehabt. Da merke ich einfach so dieses, das ist was mir total viel Spaß macht.
Ja, ist ja auch gerade jetzt wird ja deutlich, was für ein enormer Bedarf da ist.
Ja, wir haben früher Medienkisten ausgeliehen, da waren Bücher drin, dann kommen da die CDs rein, Filme oder Kassetten und Videos, gibt es ja nicht mehr. Und jetzt sind wir dabei, dass wir die Kisten ergänzen, damit digitaler Unterricht stattfinden kann. Plus, also in eine Körperkiste kommt ein Skelett rein, ein Stethoskop, ein Herzmodell und ganz viele QR-Codes mit digitalen Angeboten, also ob jetzt ein Quiz oder ein Film, um eben halt die Lehrer da zu unterstützen, dass sie das sofort einsetzen können. Ja. Ist alles schon aufbereitet. Ja. Also laminiert oder foliert oder da gibt es einen Hinweis, wie sie das einarbeiten können. Ja, ja. Und das kommt eben halt ganz gut an.
Mhm. Du hast anfangs den Sommerleseklub angesprochen, den es jetzt in der Form nicht geben kann.
Also wir haben in diesem Jahr im Sommer ihn schon durchgeführt, aber total reduziert, eben halt digital. Wir haben uns, weil vor Ort konnten keine Veranstaltungen stattfinden mit dem Hygienekonzept, haben wir uns überlegt, dass wir die Angebote den Kindern mit nach Hause geben, also einen Rucksack to go zu bestimmten Inhalten, also Lesezeichen basteln, einen Trickfilm erstellen oder was total gut angekommen ist, ist auch dein Lieblingsbuch im Karton. Und die Kinder haben also Material mitbekommen, Bastelmaterial, mussten also, dass sie auch was hatten, ohne dass sie irgendwas kaufen müssen. Ja. Und wir haben ganz tolle Kartons zurückbekommen und haben die dann prämiert. Es gibt da immer so Lese-Oscars. In diesem Jahr gab es dann eben halt mal nicht so viel. Auch die Teilnehmerzahl war ein bisschen geringer. Es musste ja alles digital laufen. Ja, aber dafür hatten wir dieses Jahr einen Mitmach-Oscar, nur dass man mitgemacht hat, wurde verlost. Der kam auch super an, weil man ja irgendwie keine Leistung erbringen musste an sich irgendwas, was bewertet worden ist. Und das kam ganz gut an. Wir werden dieses dann nächstes Jahr auch machen und gucken, dass wir so gerade diese kreativen Elemente, die sind stark nachgefragt worden, dass wir das noch mehr anbieten. Mhm. Nochmal Logbücher rausgeben, die zu Hause gestalten können, ein bisschen basteln können, schreiben können. Es sind viele Geschichten geschrieben worden. Der Bedarf da, sich kreativ auszudrücken, das hat mich total begeistert. Das macht immer Spaß.
Kann man das irgendwo dokumentieren oder kann man es sehen? Oder?
Von den letzten Sommerleseclubs gibt es auf unserem YouTube-Kanal einen Film. Ja. Ansonsten veröffentlichen wir auch immer regelmäßig auf Facebook und Instagram solche Geschichten. Wenn irgendwie was läuft, muss man da einfach drauf gucken, da werden die Ergebnisse veröffentlicht. Vor allen Dingen, vor 2 Jahren haben wir so eine Fotoaktion mit Modellbaufiguren gemacht, Miniaturmenschen. Da sind ganz tolle Bilder zustande gekommen, weil man eine ganz andere Perspektive hat. Ja. Wenn man also in Reihe, die sind ja nur 5 bis 8 Millimeter groß. Und da war so ein junger Mann, der hat was mit Kohle gemacht, da hat er einen Sonderpreis bekommen und einer, der eine Mordszene nachgestellt hat, wenn man das so sieht auf dem Buch, sieht man das ja kaum, aber auf dem Foto war da so ein Blutfleck auf einem Buch, das sah aus, als wenn das echt wäre und total dramatisch, also das ist auch nochmal zu gucken, wie man durch Fotos die Perspektive verändert, das ist auch super angekommen. Ja. Sowas macht dann auch Spaß.
Ja. ein Glück, dass du dich für Medien und solche Sachen interessierst, wie du gesagt hast von Anfang an. Du hast ja auch diesen Podcast letztlich ins Leben gerufen.
Ja, ich fand, es ist einfach eine Form, sich auszudrücken. Und gerade so in Zeiten wie jetzt braucht man einfach auch mehr Informationen. Die Leute können ja auch nicht mehr so kommen und teilhaben. Oder gerade finde ich sehr bedauerlich, dass die Kulturbranche da total brach liegt oder zusammenbricht. Ich will es nicht hoffen. Mhm. Ich hoffe, dass sie wieder sich aufrappeln. Das ist, finde ich, dramatisch. Da muss man mal was anderes anbieten.
Ja, ist auch frustrierend, dass man im Moment das Thema einfach sich so durchzieht, aber was soll man machen? Durchzieht sich auch dein Name, finde ich. Das ist ja völlig egal, ob ich mit Frau Mascarin vom Apollo-Kino spreche oder mit Colette Droh vom France Treff, dann heißt es immer, ja, ich habe mit Frau Schnittger und dann haben wir mit Dagmar dies und dann haben wir das. Ihr seid total vernetzt untereinander? Oder?
Ja, ich bin total vernetzt. Ja. Ich bin also eine Netzwerkerin, wie das so schön heißt. Ja. Ich denke immer gleich, also viel weiträumiger, nicht nur in der Bücherei, sondern man kann mit Partnern viel mehr machen. Also das habe ich schon sofort angefangen, als ich hier die Arbeit aufgenommen habe, zu gucken, mit wem kann man was machen, weil man kann die Arbeit aufteilen und muss nicht immer alles neu erfinden. Mhm. Und das ist auch so, dass ich nicht nur in Ippenbüren gut vernetzt bin, sondern auch quasi im Prinzip deutschlandweit inzwischen. Mhm. Ich bin als Expertin in ein Gremium oder in ein Projekt berufen worden, das heißt Netzwerk Medienbildung für Bibliotheken, für deutschlandweit Bibliotheken. Und dadurch ist nochmal außerhalb von NRW, wo ich durch den Medienkompetenzrahmen schon bekannt bin, jetzt auch nochmal deutschlandweit in Bibliotheken, die mich wahrnehmen, eben halt als Expertin im Bereich Medienbildung.
Das heißt, du vermittelst auch anderen Bibliotheken Möglichkeiten, innovative Ideen oder Umsetzungskonzepte oder was?
Genau, also wir bearbeiten jetzt im Bereich, wie erstelle ich ein Konzept zum Beispiel, was kann ich mit welchen Tools machen. Ja. Das Projekt ist letztes Jahr gestartet und eigentlich sollten jetzt im Herbst die ganzen Workshops in den Bibliotheken sein. Das funktioniert leider nicht. Mhm. Jetzt mache ich es eben halt online, ein Webinar quasi und versuche das umzusetzen. Ja.
Kommst du überhaupt noch zum Lesen selber? Oder?
Also wenig. Ich habe mir das Buch gekauft, Schockraum, von Tobias Schlegel. Der ist ja eigentlich Moderator im Fernsehen.
Tobias Schlegel. Schlegel kenne ich nicht.
Nein. Der irgendwie macht noch eine Sendung und war jetzt in der Talkshow und hat dann erzählt, er hat nochmal neu einen Beruf gelernt, wollte was Sinnstiftendes machen, ist Rettungssanitäter. Und hat dann über seine Erfahrungen, den Umgang mit dem, was man da erlebt, hat er quasi einen Roman geschrieben und hat viele Dinge von ihm und seinem Kollegen so aufgearbeitet. Mhm. Und das ist total faszinierend. Das kann man gar nicht so in eins weglesen, aber das ist geht einem ziemlich nah. Ich habe in meinem ersten Leben, wie ich immer so schön sage, auch eine medizinische Ausbildung, bin Arzthelferin und habe natürlich einen ganz anderen Zugang auch zu diesen Themen. Und das ist ein Buch, das hat mich schon, musste ich mir auch sofort kaufen, finde ich total super. Ja. Und ansonsten komme ich immer nur so häppchenweise dazu.
Ja. Hast du denn so ein absolutes Lieblingsbuch?
Mein absolutes Lieblingsbuch und das erste, was mir meine Vorgängerin, Frau Arnold, als erste Bibliotheksleiterin, habe ich das ausgeliehen, das ist die unendliche Geschichte. Ja. Das war das erste Buch, was ich nicht weglegen konnte. Ich glaube, ich hatte das eine Woche, habe ich das immer mit mir rumgetragen und überall in der Pause, in der Schule, am Busbahnhof oder zu Hause musste ich das zu Ende lesen. Das empfehle ich heute immer noch Kindern, weil ich das einfach, das ist so ein Buch zum Eintauchen wo ich so wirklich eintauchen gelernt habe in die Fantasie und Kopfkino entstehen zu lassen. Das war mein erstes Buch und das ist immer noch mein Lieblingsbuch. Mhm.
Damit haben wir, glaube ich, auch viele, viele Abende zu Hause verbracht. Ja, mir ging es so bei Cornelia Funke, habe ich meiner Tochter vorgelesen. Was war das?
Tintenherz
und Tintenblut.
Genau, Tintenherz und
Tintenblut. Das war bei mir so ein Effekt, wo meine Tochter irgendwie schon einschlief und ich habe immer weiter gelesen.
Habe ich auch gelesen, die drei.
Wenn dich jemand fragt, 5 Bücher, die jeder gelesen haben sollte, kriegst du das hin?
Oh je, nur 5. Das war so.
Komm, sei gnädig.
Ja, okay. Der kleine Prinz.
Okay.
Ne, Exupéry. Ja. Für mich war Lewis Carroll Alice im Wunderland. Heute würde man vielleicht Harry Potter noch nehmen dazu. Beeindruckt hat mich George Orwell. 1984. Finde ich, das ist so ein Klassiker. Und Tagebuch der Anne Frank. Mhm. Ist heute noch wichtiger als
aktueller
früher. Aktueller denn je. Ja. Wenn ich überlege, wann ich das gelesen habe. Und es ist heute immer noch Thema. Und für
auf,
mich...
Auf verquere Weise, ja.
Ja, das ist leider so. Und was für mich, das ist so, ich habe das Buch verschlungen, oder das ist eigentlich nicht nur ein Buch, das sind mehrere, ist Herr der Ringe von Tolkien. Ja. Das hat mich total, ist nochmal so ein Buch, was ich nicht weglesen konnte. Und dann, als die Verfilmung kam, war das so, lange Zeit musste ich die alle nochmal, zu Weihnachten war das so, nochmal alle reinlegen und gucken. Die Filme fand ich total gut umgesetzt.
Das, genau, das ist mir so gegangen. Sonst ist ja oft so, du liest ein Buch und dann siehst du den Film und du bist enttäuscht, weil es ist ja anders.
Ja, als genau, das Buch ist immer
und sehr beim Herr der Ringe war es bei mir genau umgekehrt. Weil ich, das ist so eine gigantische Fantasiewelt, dass ich, als die Filme kamen, sehr dankbar war, dass mir jemand gezeigt hat, wie das aussehen kann. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist so groß, dass meine Fantasie nicht reicht.
Ja, also ich hatte das tatsächlich ja schon viel früher gelesen. Ja. Und wo ich jetzt ein Problem mit hatte, ich bin angefangen, also ich kann, wenn ich die Filme gesehen habe, Game of Thrones, da habe ich angefangen, das erste Buch zu lesen und dann ist man gefangen in den Figuren und den Bildern des Films. Ich konnte das nicht weiterlesen. Ich hatte die Geschichte ja schon gesehen.
Ja.
Ich konnte kein Kopfkino mehr entwickeln. Also ich muss das, wenn ich heute weiß, es kommt eine Filmpremiere, dann lese ich das Buch.
Erst lesen.
Definitiv vorher und versuche dann auch den Film separat zu betrachten. Das klappt nicht immer. Also ich finde, die meisten sind die Bücher wesentlich besser.
Ja, aber ich habe Game of Thrones nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass wenn man sich gerade an einen Haupthelden oder Heldin gewöhnt hat, dann sterben die.
Genau.
Das ist doch nicht, was wir wollen.
Nein, aber das ist trotzdem hat es eine Faszination. Also diese Intrigen und alle Lebensbereiche von Herzschmerz über Wut und Hass. Es ist alles dabei und alle sind angesprochen. Fiktion und viele, viele ehrliche Themen, Freundschaft mit drin und Ängste und so. Also das ist nach wie vor sehr groß. Hm. Und wir werden hier ziemlich viel von Filmen beeinflusst, was wenn es irgendwie auf irgendwelchen Streaming-Angeboten und Plattformen kommt irgendein Film und dann wird es stark nachgefragt, das Buch. Also man muss schon so ein bisschen immer gucken und dass man da auch die Ausgaben hat oder wenn jetzt Neuverfilmungen kommen, haben wir die Bücher dazu noch, gibt es eine Neuauflage? Also das ist hier immer auch im Kinderbuchbereich.
Also das funktioniert noch, dass der Film tatsächlich dazu führt, dass Leute sagen,
ja, oh, die wollen das lesen. Oder das gerade bei den Kindern werden diese Klassiker, die sie dann eben halt sehen, wollen sie auch irgendwie ein Buch dazu haben. Oder auch manchmal die Eltern. Oder Gaming-Geschichten. Also Minecraft und Fortnite ist eindeutig. Also wenn die hören, dass wir ein Fortnite Monopoly haben, dann geht das mit Sicherheit weg.
Okay.
Also so, das ist eine totale Beeinflussung durch die Medien. Das ist heute stärker denn
für mich. Du hast aber gesagt, du liest gerne historische Romane. Bei deinen fünfen war aber keiner dabei.
Nein, also ich hatte, deswegen kam mit fünf kam es da noch hin. Also Ken Follett, Säulen der Ede oder der Medikus, das fand ich, hat mich sehr...
Oh ja, das habe ich auch mal verschlungen.
Ja, genau. Und es gibt so eine Reihe mit Jeffrey Archer über mehrere Generationen, mit so einem Schiffbauunternehmen. Also das sind so Dinge, die, Ini Lorenz, klar, ist so, aber es
liest man so weg.
Ne? Durst Benning, also da gibt es einige, ich lese eine Menge. Wenn ich dann Zeit habe im Urlaub, also die Qualität des Urlaubs ist bei mir bemessen an der Zahl der Bücher, weil ich dann entspannt bin und Bücher lesen kann. Also dann so in so ein, zwei Wochen 5 bis 10 Büchern ist dann kein Problem. Mhm. Aber dann ist es auch ein guter Urlaub.
Ja, aber sag mal, ich finde spätestens jetzt sollte uns allen klar geworden sein, das Buch ist ein wunderbares und vor allem auch krisenfestes Medium. Also ist ja egal, ne? Ob im Lockdown oder im Urlaub, es funktioniert immer.
Ja.
Und das finde ich eine gute Sache. Ja, hoffe, dass dann viele noch hier vorbeischauen.
Ja, das hoffe ich auch. Sollen alle kommen und sich die Bibliothek angucken oder sich beraten lassen.
Ja.
Wir sind gerne dabei.
Gut, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne, hat mir Spaß gemacht.